Lebensabend 1963 bis 1983. Fritz Steudner war einer meiner sehr geschätzten Wegbegleiter, als ich Baureferent der Landeskirche Sachsen war. Steudner widmete sich ab 1945 vor allem dem Kirchenumbau und der Kirchenmodernisierung. Ab 1950 war er Baupfleger der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens. Er war Leiter des Wiederaufbaus der Dresdner Kreuzkirche und am Umbau und der Restaurierung der Leipziger Thomaskirche und der Wartburg beteiligt. Im Jahr 1956 entwickelte er einen Nutzungsplan für die vom Abriss bedrohte Dresdner Sophienkirche, der jedoch nicht umgesetzt wurde. Ausgeführte Kirchenneubauten sind die Kreuzkapelle in Mauersberg und die Kirche in Neuendorf bei Cottbus, an deren Bau er maßgeblich beteiligt war. Siehe hierzu Wikipedia Fritz Steudner. Anlässlich meiner bevorstehenden Pensionierung dachte Steudner sich etwas ganz Besonderes als Abschiedsgeschenk für mich aus. Er verfasste eine Aufstellung mit Namen der Personen, mit denen ich in meiner Zeit bei der Landeskirche zusammengearbeitet hatte. Das waren Steinmetze, Tischler, Bildhauer, Kunstmaler, Bischöfe und Architekten in Ost- und Westdeutschland, Denkmalpfleger, Pfarrer. An alle diese Personen schrieb Steudner einen persönlichen Brief, in dem er auf meine anstehende Pensionierung hinwies und eine Bitte äußerte. Jeder dieser Kollegen solle die gemeinsam mit mir umgesetzten Projekte betreffend Fotos oder Zeichnungen zur Verfügung stellen. Steudner sammelte die zahlreichen Zusendungen und ließ dann daraus eine Mappe binden. So entstand eine sehr schöne Dokumentation dessen, was wir gemeinsam in den Jahren für die Kirche und Denkmalpflege geschaffen hatten. Zudem erhielt ich diese Urkunde. Urkunde. In Anerkennung und Würdigung seiner Tätigkeit als Referent für die Baubelange der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens übergeben die Baupfleger und der Kunstdienst in Verbindung mit weiteren Architekten, Bildhauern und Kunstmalern, die für die Landeskirche tätig waren, Herrn Oberkirchenrat Dr. Jur Walter Hultsch bei seinem Abschied aus dem Amte diese Erinnerungsmappe gemeinsamer Arbeit in den Jahren 1945 bis 1963 mit herzlichstem Dank in alter Verbundenheit mit dem Wunsche eines von Gott gesegneten Lebensabends, Dresden, den 30. September 1963. Die Urkunde endet mit dem Wunsch eines von Gott gesegneten Lebensabends. Dass ich nach zwei überstandenen Weltkriegen nun in der sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR, leben musste, war quasi die Ironie des Schicksals. Getrennt wurde dieses Deutschland durch einen Zaun, der sich von der Ostsee bis in den Süden grub. Hinter dem Zaun waren Schutzstreifen. Bewacht wurde diese Grenze von Soldaten und Hunden. Spannenderweise hielten diese Soldaten aber nicht den Feind ab. Das Hauptaugenmerk lag auf flüchtigen DDR-Bürgern. Und weil diesen, trotz des betriebenen Aufwands, immer wieder die Flucht in den Westen gelang, wurde diese Grenze zu allem Überfluss auch noch mit Minen und Selbstschussanlagen ausgestattet. Ich lebte getrennt von meinem ältesten Sohn, der mit seiner Familie in Westdeutschland war. Nachdem er 1957 in den Westen ging, verbot ihm die DDR für 10 Jahre die Einreise. Die ersten Jahre der Pensionierung bekam ich noch recht viel Besuch von alten Bekannten. Ich widmete mich gemeinsam mit meiner Schwester Machtel dem großen Grundstück in Moritzburg. An dem alten Haus gab es immer etwas zu reparieren. Von unserem Bekannten, dem Architekten Kolbe, ließ ich den Torbogen zwischen Haus und dem alten Stallgebäude herstellen. Treppen aus Sandstein führten hinab in den Garten. In meinem gemütlichen Zimmer verbrachte ich viel Zeit mit dem Studieren meiner Bilder und Zeichnungen, von denen einige Werke von namhaften Künstlern stammten. In Moritzburg wohnten die Maler Meilig und Timmler. Mit beiden gab es immer wieder gesellige Treffen. Hilde bekam regelmäßig Besuch von Helga Kolbe, Sie begleitete die Kammersängerin auf dem Steinway-Flügel im großen Zimmer. Häufig waren wir bei Kolbes zu Gast, die in Oberloschwitz ein großes Haus mit schönem Garten besaßen. Immer wieder fuhren wir nach Berlin, wo wir unseren Sohn Christian treffen konnten. In Berlin trafen wir auch den Hamburger Anwalt Krusemark, mit dem ich im letzten Krieg in Riga gewesen war. Uns verbindet seitdem eine langjährige Freundschaft. Für Wanderungen war Moritzburg ideal. Man sah mich oft mit einem Stock spazieren, den ich bei guter Laune ein Lied pfeifend in der Hand im Kreis schwang. Häufige Ziele waren Frauenteich, die Walddeiche, aber auch ein Besuch des Leuchtturms am Großdeich. Im Sommer stand ein Besuch der Badeanstalt im Dippeldorfer Teich auf dem Programm. Ein Höhepunkt war, wenn der Dampfzug über den Damm mit klackerndem Geräusch durch diesen Teich fuhr. Die Wirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone wurde zunächst durch die sowjetischen Demontagen massiv beeinflusst. Bis Ende 1946 ließ man über 1000 Betriebe, vor allem den Maschinenbau, die chemische und die optische Industrie, sowie das jeweils zweite Gleis und die Elektrifizierung fast aller Bahnstrecken abbauen. In einer zweiten Etappe wurden Reparationen aus der laufenden Produktion entnommen und etliche Betriebe, die schon bestanden oder neu gegründet wurden, als sowjetische Aktiengesellschaften in das Eigentum der Sowjetunion überführt. Dadurch ging in der späteren DDR etwa 50% der industriellen Kapazitäten verloren, die auf ihrem Territorium bei Kriegsende bestanden hatten. 1945 führte man eine Bodenreform durch, bei der ungefähr ein Drittel der gesamten Wirtschaftsflächen zur Verteilung kamen. Insbesondere Bauern und kleine Handels- und Gewerbebetriebe sollten durch erhöhte Abgaben zur Aufgabe ihrer Selbstständigkeit gezwungen werden. Auch der Kurs gegenüber den Kirchen verschärfte sich. Größere Privatunternehmen wurden enteignet und in volkseigene Betriebe überführt. Auch in der Landwirtschaft begann die Kollektivierung. Die Bauern, die zum Teil erst in der Bodenreform wenige Jahre zuvor ihr Land bekommen hatten, wurden nun gedrängt, in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften einzutreten. Nachdem weit über 1 Million Menschen aus der DDR geflüchtet waren, wurde ein Gesetz verabschiedet, das ein Verlassen der DDR ohne staatliche Genehmigung als Republikflucht kriminalisierte. Bis 1961 hatten knapp 3 Millionen Menschen die DDR seit ihrer Gründung verlassen. Da es sich dabei oft um gut ausgebildete Menschen handelte, bedrohte diese Abwanderung die Wirtschaftskraft der DDR und letztlich den Bestand des Staates. Ab dem 13. August 1961 wurde deshalb die Berliner Mauer aufgebaut, um eine weitere Abwanderung zu stoppen. Höhere Löhne und Renten, staatlich subventionierte Mieten und Lebensmittelpreise sowie ein Wohnungsbauprogramm gehörten zu den Sozialleistungen, die das SED-Regime ausbaute, um die Zufriedenheit der Ostdeutschen zu steigern. Da die Devisenknappheit weiter zunahm, baute Alexander Schalk-Golodkowski die Abteilung Kommerzielle Koordinierung innerhalb des Ministeriums für Außenhandel auf. Diese sollten mit allen Methoden zusätzliche Devisen beschaffen und bestehende Embargos gegen die DDR umgehen. Gegen Ende der 1980er Jahre wurde der wirtschaftliche Verfall der DDR-Wirtschaft trotz dessen zunehmend sichtbar. Bereits seit langer Zeit zehrte sie nur noch von ihrer Substanz, da sie Neuinvestitionen oder Reparaturen nicht mehr finanzieren konnte. Das Ende nahte. Was zu diesem Zeitpunkt aber niemand voraussagen konnte. Allein Improvisationskunst und der westliche Devisentropf vermochten den wirtschaftlichen Verfall halbwegs aufzuhalten. Doch die ständig steigenden Kreditzinsen und Tilgungsraten ließen die Schuldenlast der DDR gegenüber dem Westen bis 1981 auf 23 Milliarden D-Mark der Deutschen Bundesbank anwachsen. 1982 stand die DDR kurz davor, die Zahlungsunfähigkeit zu erklären. Rettung in der Not brachte 1983 ein Milliardenkredit bundesdeutscher Banken, den der staatliche Devisenbeschaffer Schalk Golukowski mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß eingefädelt hatte. Diese Finanzspritze in Milliardenhöhe rettete zunächst die Zahlungsfähigkeit der DDR und sorgte für wirtschaftliche Entspannung. Im Gegenzug musste die DDR die Zügel lockern. Abbau von Selbstschussanlagen und Minen an der deutsch-deutschen Grenze sowie Erleichterungen bei Familienzusammenführungen mussten stattfinden. Siehe hierzu www.bpb.de. In Erinnerung ist mir die Kaufhalle geblieben, die direkt an unser Grundstück in Moritzburg grenzte. Das Angebot dort verschlechterte sich über die Jahre zusehends. In den leeren Regalen war neben konserviertem Kohl, eingemachten Erbsen, Mehl und Zucker nicht viel zu holen. Weihnachten standen die Leute Schlange, um einmal an eine grüne Orange zu kommen.